Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines 3-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code MORD3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanzguru Plus 3 Monate statt nur 7 Tage kostenlos testen. Einfach die App downloaden, dein Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Das lähmende Gefühl der Angst ist der ständige, unliebsame Begleiter von Ruth. Schon seit Jahrzehnten verfolgt sie die Frau wie ein drohender Schatten, der sich hinter ihr aufbaut und ihr manchmal die Luft zum Atmen raubt. Angst ist es, die das Denken und Handeln der 52-Jährigen bestimmt. Manchmal spielt sie ihren Sinnen einen Streich. Aber heute Abend ist es anders. Ruth ist sicher, dass sie seltsame Geräusche aus ihrem Badezimmer hört. Ein Kratzen und Rütteln, ein Ächzen und Stöhnen. Mit wackligen Knien und wild pochendem Herzen schleicht Ruth zur Badezimmertür. Sie nimmt all ihren Mut zusammen, bevor sie mit einem Ruck die Tür aufreißt. Erschrocken fährt die Frau zurück, als sie in das Gesicht eines Fremden blickt. Ruthie Mae McCoy kommt im Jahr 1935 im US-Bundesstaat Arkansas in einer der ärmsten Gegenden zur Welt. Noch in Kinderjahren zieht die Familie McCoy mit ihren insgesamt 9 Kindern nach Chicago in den US-Bundesstaat Illinois. Die Eltern hoffen, hier in einer der größten Städte der USA, auf ein besseres Leben. Ob sich der Wunsch des Ehepaares für ihre Familie erfüllt, ist nicht bekannt. Ruthie, von allen nur Ruth genannt, verlässt die Schule ohne Abschluss in der 10. Klasse. Anfang ihrer 20er Jahre beginnt die junge Frau erste Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen. Ruth führt Selbstgespräche und beschimpft fremde Menschen, die auf der Straße ihren Weg kreuzen. Spätestens 1986 attestiert ihr ein Psychiater eine Restschizophrenie. Eine Diagnose, die heute nach der 5. Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM, nicht mehr als eigenständige Diagnose aufgeführt wird. Das DSM ist ein standardisiertes Diagnoseinstrument, das von psychiatrischen Fachkräften in den USA zur Einstufung von psychischen Erkrankungen genutzt wird. Die Diagnose Restschizophrenie wurde gestellt, wenn der Patient in der Vergangenheit mindestens eine psychotische Episode mit schwerwiegenden Symptomen wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder katatonischem Verhalten durchgemacht hatte. Unter einer Katatonie versteht man laut Dorsch, Lexikon der Psychologie, Zitat, eine ausgeprägte Störung der Willkürmotorik, die sich in einer unnatürlich stark verkrampften Haltung des ganzen Körpers äußert. Auch wenn die schwerwiegenden Symptome mittlerweile abgeklungen waren, zeigten Patienten, denen die Diagnose Restschizophrenie gestellt wurde, immer noch Symptome, die sich negativ auf ihren Alltag auswirkten. Zu den Symptomen der Restschizophrenie gehörten unter anderem ein verzerrtes Denkmuster, ein reduzierter emotionaler Ausdruck, reduzierte Sprache, sozialer Rückzug und Schwierigkeiten, Vergnügen zu empfinden. Als Ruth 27 Jahre alt ist, bringt sie im Cook County Hospital ihr einziges Kind zur Welt. Sie nennt das kleine Mädchen Vernita. Der Vater ihrer kleinen Tochter verlässt Ruth kurz nach der Geburt des Kindes. Die Trennung macht die junge Frau wütend auf Männer im Allgemeinen. Ruth wird nie heiraten. Vernitas Kindheit ist geprägt von den ständigen Unterbringungen ihrer Mutter in psychiatrischen Kliniken. Dann kommt das kleine Mädchen bei Verwandten unter, die sich während Ruths Abwesenheit um sie kümmern. Solange wie Ruth ihre Medikamente regelmäßig einnimmt, geht es ihr gut. Sie singt im Kirchenchor und arbeitet gelegentlich in einem Waschsalon oder als Haushälterin. Doch ihre Erkrankung zwingt sie immer wieder in die Knie. Länger als 2 Monate schafft sie es nicht, ihre Anstellungen zu behalten. Und so bestreitet sie ihren Lebensunterhalt meistens mit Hilfsgeldern aus öffentlicher Unterstützung. Ruth lebt mit ihrer Tochter in ärmlichen Gegenden der Stadt, zumeist in kleinen, heruntergekommenen Sozialwohnungen. Vernita ist gerade 20, als sie selbst Mutter wird. Sohn Bobby ist 1 Jahr alt, als Vernita wegen schwerer Körperverletzung verurteilt und die folgenden Monate in einer Haftanstalt verbringen muss. Bis die Verurteilte ihre Gefängnisstrafe abgesessen hat, kümmert sich Ruth um ihren kleinen Enkel. Anfang des Jahres 1983 kommt es zu einem massiven Wasserschaden in Ruths Kellerwohnung, wo sie zu jener Zeit eine Bleibe gefunden hat. Hilfesuchend wendet sich die mittlerweile 48-Jährige an die Chicago Housing Authority, kurz CHA, und bittet das Verwaltungsorgan, das den öffentlichen Wohnungsbau in Chicago überwacht, um eine Notunterkunft. Mehrere Briefe schreibt die verzweifelte Frau an die Organisation. In einem der Schreiben bittet sie um eine Unterkunft in der Nähe ihrer Verwandten. In einem anderen Brief fleht sie, nicht in einem Hochhaus untergebracht zu werden. Doch Ruth befindet sich nicht in einer Position, in der sie Ansprüche stellen kann. Und so bleibt ihr nichts anderes übrig, als das Angebot der CHA für eine Sozialwohnung im 11. Stock der Abbott Homes anzunehmen. Im Mai des Jahres 1983 bezieht Ruth die Wohnung 1109. Die Abbott Homes sind berüchtigt für die ausufernde Gewalt, die dort an der Tagesordnung ist. Schießereien und Einbrüche können die Mieter nicht mehr schocken. Schlägereien, Vergewaltigungen und gar Mord sind Alltag in den Abbott Homes. Banden treiben ihr Unwesen, während Drogendealer durch die Straßen schleichen. Die Bauweise der Hochhäuser, die einen abweisenden Eindruck macht, ist der Traum eines jeden Gangsters. Fensterlose Treppenhäuser, die in Finsternis getaucht sind, wenn die Glühbirnen durchgebrannt oder geklaut wurden, und das ist meistens der Fall, stellen ein unkalkulierbares Risiko für die Mieter dar. Denn das Treppenhaus müssen sie öfter nutzen, als ihnen lieb sein dürfte, denn die meiste Zeit sind die Fahrstühle in den Hochhäusern defekt. Etwa 3600 Menschen haben in den 7 15-stöckigen Hochhäusern, die wie ein Y angeordnet sind, und den 33 2-stöckigen Reihenhausgebäuden mit insgesamt knapp 2000 Wohneinheiten Unterschlupf gefunden. Die Menschen hier stammen allesamt aus der afroamerikanischen Community und die meisten von ihnen sind jünger als 18 Jahre. 85% der Bewohner sind alleinerziehende Mütter. Bis auf ein paar Top-Drogendealer sind die Menschen hier arm. Mit illegalen Substanzen versucht ein Großteil der Bewohner der Abbott Homes, ihrem tristen Alltag zu entfliehen und ihren trüben Gedanken Einhalt zu gebieten. Noch in den 1970er Jahren kam die Polizei zumeist wegen alkoholisierter Bewohner, welche die Kontrolle über sich verloren hatten, oder wegen häuslicher Gewalt zu den Abbott Homes. Jetzt werden die Beamten zumeist wegen Schießereien und Messerstechereien, größtenteils im Zusammenhang mit Drogen, gerufen. Zunächst dealten vor allem junge Männer mit den illegalen Substanzen. Mittlerweile bessern aber auch junge Mütter und Senioren ihre Sozialhilfe mit dem Verkauf von Drogen auf. Eine unsichtbare Decke aus Trostlosigkeit und Verzweiflung scheint die Sozialbausiedlung einzuhüllen. Ein weiteres Problem sind die leerstehenden Wohnungen. In dem Hochhaus, in dem Roof wohnt, stehen 42 von 148 Einheiten leer. Wie Piranha stürzen die Mieter in die leerstehenden Räume und bringen alles, was wertvoll sein könnte, an sich. Von Schränken über Türklinken bis hin zu Sanitäranlagen. Von vernagelten Eingangstüren lassen sich die Plünderer nicht abhalten. Den Hausmeistern fehlt es dann an Zeit und Ressourcen, um die Wohnungen wieder herzurichten. Und so kommt es unweigerlich zu Leerständen. Während der ersten beiden Jahre, in denen Roof in den Abbott Homes wohnt, teilt sie sich ihre kleine Wohnung mit Tochter Vernita, deren Freund Louis Butler und ihren mittlerweile zwei Enkeln. Doch schon bald kommt es zu Streitigkeiten zwischen Roof und Louis, die beginnt, den jungen Mann mit dem verhassten Vater von Vernita zu vergleichen. 1985 erreichen die Spannungen zwischen den beiden ihren Höhepunkt, sodass Vernita, Louis und die Kinder sich eine eigene Bleibe suchen. Der Auszug ihrer Tochter und Enkel stürzt Roof in eine tiefe Depression. Vor allem die Kinder vermisst die Frau, die sie jetzt nur noch selten sieht. Ihren Nachbarn gegenüber wird die 50-Jährige jetzt immer feindseliger. Vor allem auf die Kinder, die in den Fluren toben, hat sie es abgesehen. Oft beschimpft sie die Jungen und Mädchen, während sie drohend einen Stock in der Luft umherschwingt, den sie immer bei sich trägt. Eindruck schinden kann die robuste Frau mit ihren Drohungen bei den Kindern und Jugendlichen nicht, die Roof ihrerseits bedrohen und verspotten. Manchmal kommt es sogar zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Roof und den Teenagern, die dann von der Polizei geschlichtet werden müssen. Oft fällt es den Beamten schwer zu sagen, welcher der beiden Parteien die Situation eskalieren ließ. Ein Detective sagt später, dass er nicht glaube, dass Roof eine gewalttätige Person gewesen sei, aber streitlustig sei sie gewesen. Und er denke, dass sie hauptsächlich versucht habe, für sich zu bleiben und die Teenager mit ihrem Geschrei und dem Stock von sich fernzuhalten, wobei sie oft genau das Gegenteil erreichte. Roofs Alltag ist geprägt von Angst. Angst, dass sie überfallen werden könnte und Angst, dass in ihre Wohnung eingebrochen werden könnte. Zweimal lässt sie von Char ihr Türschloss austauschen. Oft nervt sie ihre Nachbarn, wenn sie über den Flur pirscht und an ihren Türklinken rüttelt, um zu kontrollieren, ob die Bewohner abgeschlossen haben. Findet sie eine der Wohnungstüren unverschlossen vor, geht sie ungefragt in die Räumlichkeiten und hält den Mietern einen Vortrag darüber, wie verantwortungslos sie seien. Geht in der Nähe der Abbott Homes die Alarmanlage eines Autos los, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Roof die Ursache dafür ist, weil sie an den Autotüren rüttelt, um zu überprüfen, ob der Besitzer seinen Wagen auch ordnungsgemäß verschlossen hat. Nachdem Vernita, Louis und die Kinder ausgezogen sind, nehmen Roofs psychische Probleme immer weiter zu. Ihre Angst wird von Tag zu Tag schlimmer. Sie isst nur noch selten und nimmt innerhalb von kurzer Zeit viel Gewicht ab. Nachbarn berichten, dass Roof sich immer bizarrer verhält. Im Winter beobachten sie, wie die Frau sich in der Nähe des Hochhauses in den Schnee auf den Rücken schmeißt, ihre Arme und Beine ausbreitet und diese wild hin und her schleudert, bis in der weißen Masse eine Form entsteht, die an einen Engel erinnert. An heißen Sommertagen wundern sich die Bewohner, wenn sie Roof sehen, wie sie sich in einen dicken Wintermantel gehüllt und mehrere Hosen übereinander angezogen hat. Am 10. August 1986 kommt Roof mit Enkel Benny im Schlepptau in die Notaufnahme einer Klinik. Der Vierjährige hat tiefe, blutende Schnittwunden im Gesicht und an Armen und Beinen. Aufgeregt berichtet die Großmutter, dass ihr Enkel, während sie auf ihn aufpassen sollte, eine Treppe heruntergefallen sei. Das medizinische Personal empfindet das Verhalten der Frau als so seltsam, dass sie sich fragen, ob die Großmutter den Jungen die Stufen vielleicht hinuntergestoßen hatte. Die Ärzte informieren das Jugendamt. Als Ruth davon Wind bekommt, ist sie völlig außer sich. Sie beschimpft das Personal und schlägt wild um sich. Die Situation eskaliert derart, dass das medizinische Personal sich gezwungen sieht, die Frau an ein Bett zu fixieren. Derweil war es den Ärzten gelungen, Vernita zu erreichen, die sofort zu dem Krankenhaus eilt, um ihren Sohn abzuholen. Ruth hingegen wird in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Später wird das Jugendamt die Auskunft erteilen, dass ihnen keine Aufzeichnungen vorliegen, dass Ruth McCoy ihren Enkelsohn wirklich missbraucht hatte. Vernita sagt, dass sie keine Anzeichen bemerkt habe, dass ihre Mutter Benny und sein Geschwisterchen jemals misshandelte. Nachbarn bestätigen, dass Ruth zwar manchmal barsch mit ihren Enkeln umging, sie anbrüllte und sie auch mal am Arm zog, doch die meiste Zeit sei sie ihnen gegenüber immer sehr warmherzig und fürsorglich gewesen. Während Ruths Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik attestieren die Ärzte ihr eine Restschizophrenie. Nach etwas über einem Monat entlassen die Psychiater die 51-Jährige aus der Klinik mit der Empfehlung, eine Nachbehandlung in dem staatlich subventionierten, gemeinnützigen psychiatrischen Zentrum Mount Sinai durchführen zu lassen. Die meisten Patienten in Mount Sinai wohnen in den Sozialbausiedlungen. Manche von ihnen leiden nicht an einer klassischen psychischen Erkrankung, wie sie von Ärzten definiert werden, sondern hadern mit den Problemen, die der Alltag in Armut mit sich bringt. In Mount Sinai finden sie Halt und Unterstützung. Es gibt Gruppentherapien, Kunsthandwerkprojekte, Lernkurse und die Möglichkeit, gemeinsam Mahlzeiten einzunehmen und so Kontakte zu knüpfen. Am 23. September 1986 kommt Ruth das erste Mal nach Mount Sinai. Der Psychiater, der eine erste Begutachtung der Patientin vornimmt, vermutet ebenfalls, dass Ruth an einer Schizophrenie, allerdings mit mild ausgeprägten Symptomen, leidet. Sie habe sich schnell integriert, ihre Hygiene sei unauffällig und ihre Kommunikationsfähigkeit gut gewesen, sagt der Arzt später. Der Psychiater bemerkt aber auch, dass die 51-Jährige ausgesprochen ängstlich und den anderen Patienten gegenüber misstrauisch ist. Während der ersten Zeit in Mount Sinai zeigt sich, dass Ruth zum Beispiel behördliche Briefe schnell aus dem Konzept bringen und frustrieren, weil sie nicht versteht, was die Ämter von ihr wollen. Sofort gerät sie in Panik, weil sie unberechtigterweise glaubt, dass ihr das Sozialgeld gestrichen werden soll. In Mount Sinai hilft man Ruth, die oft kompliziert verfassten Schreiben zu verstehen. Für die Frau ist die Zuwendung der Mitarbeiter Balsam für ihre Seele. Schnell blüht sie auf. Dreimal die Woche kommt Ruth in die Einrichtung, besucht Lernkurse und Bastelprojekte und teilt ihre Sorgen und Nöte mit den anderen Patienten in den Gruppentherapien. Ruth hat sich fest vorgenommen, ihrem Leben eine 180-Grad-Wendung zu geben. Sie will ihren Schulabschluss machen, träumt von einer Ausbildung zur Krankenschwester und sie möchte in eine Wohnung außerhalb der Sozialbausiedlung ziehen. Die Leiterin des Lernprojektes war zunächst skeptisch, weil Ruth beim Einstufungstest auf dem Stand einer Siebtklässlerin eingeordnet wurde. Die Frau fürchtete, dass der Lernkurs Ruth überfordern und frustrieren könnte. Doch ihre Befürchtungen sind unberechtigt. Ruth erweist sich als eine interessierte, kluge und zuverlässige Schülerin. Ein halbes Jahr später ist sie bereits auf dem Stand einer Neuntklässlerin. Die Leiterin des Lernprojektes ist sicher, dass ihre Schülerin in ein paar Wochen endlich ihr Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme in den Händen halten wird. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. Am Abend des 22. April 1987 geht um 9:15 ein Notruf bei der Polizei ein. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Frau. Mit panischer Stimme stellt sie sich als Ruthie McCoy vor und erzählt in hektischem Tonfall, dass irgendjemand nebenan irgendetwas einreißen würde. Der Beamte versucht, aus den Wortfetzen einen Sinn herauszulesen und fragt, ob bei der Anruferin gerade eingebrochen werde. »Ja, Sie haben den Schrank umgeworfen, Sie kommen durch das Badezimmer, durch die Toilette«, ruft die 52-Jährige. Angst schwingt in ihrer Stimme mit. Nachdem die Anruferin dem Polizisten ihre Adresse mitgeteilt hat und ihm sagt, dass sie im 11. Stock wohne, ist sich der Beamte unsicher, was er mit den Informationen der panischen Frau anfangen soll. Deshalb entscheidet er sich, wegen einer Auseinandersetzung mit einem Nachbarn einen Streifenwagen zu der angegebenen Adresse zu schicken. Der vermutete Einbruch bleibt bei dem Funkspruch unerwähnt. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum die Streifenbesatzung um 21.02 Uhr noch nicht bei Ruf eingetroffen ist, als ein weiterer Notruf bei der Polizei eingeht. Diesmal ist eine Nachbarin der 52-Jährigen am anderen Ende der Leitung und meldet, dass sie Schüsse aus der Wohnung Nummer 1109 gehört habe. Nur 2 Minuten später meldet ein anderer Nachbar, dass er Schreie aus der Wohnung von Ruth gehört habe. Daraufhin schickt der Disponent 2 weitere Polizeistreifen zu den Abbott Homes. Wenige Minuten später stehen 4 Beamte vor der Wohnungstür von Ruth. Sie klopfen an ihre Eingangstür und rufen nach der Frau. Doch im Inneren der Wohnung bleibt es still. Über Funk bittet einer der Polizisten den Disponenten, Ruth auf ihrem Festnetz anzurufen. Es dauert einige Sekunden, bis sie hinter der verschlossenen Tür das Telefon klingeln hören. Doch niemand nimmt ab. Es klingelt so lange weiter, bis der Disponent auflegt. 2 Polizisten, die unten vor dem Hochhaus warten, machen sich auf den Weg zum Büro des Hausmeisters, das nur 1 Block entfernt ist. Der Mann händigt ihnen einen Ersatzschlüssel für Apartment Nummer 1109 aus, mit dem sich die Beamten zurück zum Hochhaus machen. Dort angekommen, die Ernüchterung. Der Schlüssel passt nicht. Ratlos schauen sich die Polizisten an und fragen sich, was sie nun tun sollen. Die Bewohner auf Ruths Etage erweisen sich als keine große Hilfe. Entweder ist niemand zu Hause oder hat nichts gehört und manche der Apartments auf der 11. Etage sind unbewohnt. Die wenigen Nachbarn, die Auskunft geben können, sagen, dass in Nummer 1109 eine Frau mittleren Alters wohne, die eigentlich immer die Tür öffne, wenn sie weiß, wer auf der anderen Seite steht. Und scheinbar hatte sie ja selbst den Notruf abgesetzt. Einer der Beamten ruft beim Hausmeister an und erkundigt sich, ob der Mann vielleicht noch andere Schlüsse für Nummer 1109 hat. Doch als der die Frage des Polizisten verneint, beschließen die Streifenbesatzungen unverrichteter Dinge gegen 21.48 Uhr das Hochhaus zu verlassen. Am Abend des nächsten Tages wählt Ruths Nachbarin Deborah Leslie die Notrufnummer. Die Frau ist besorgt nach dem gestrigen Aufruhr auf dem Flur vor Apartment Nummer 1109 und nachdem sie die 52-Jährige heute den ganzen Tag über nicht gesehen hat. Denn das ist ungewöhnlich. Normalerweise stattet Ruth Deborah jeden Morgen und jeden Nachmittag einen kurzen Besuch ab. Der Disponent der Notrufleitstelle schickt daraufhin erneut 6 Polizisten zu dem Hochhaus. Einige Sicherheitskräfte der Char begleiten die Beamten. Doch auch diesmal bleiben Klopfen und Rufen an Ruths Wohnungstür unbeantwortet. Die Polizisten äußern, dass es vielleicht besser sei, wenn man die Tür aufbreche, um nach dem Rechten sehen zu können. Doch die Sicherheitskräfte intervenieren. Der Mieter könnte klagen, wenn die Beamten sich Zutritt zu der Wohnung verschaffen. Außerdem müssten sie dann einen Hausmeister beauftragen, die Eingangstür von Ruth zu sichern. Daraufhin zucken die Einsatzkräfte mit den Schultern und verlassen das Hochhaus erneut unverrichteter Dinge. Doch Deborah Leslie lässt das plötzliche Verschwinden von Ruth keine Ruhe. Als die 52-Jährige auch am Morgen des nächsten Tages nicht bei ihr vorbeischaut, ruft Deborah besorgt bei dem Projektbüro der Char an und teilt den Angestellten ihre Sorge um die Nachbarin mit. Gegen 13 Uhr trifft ein Mitarbeiter der Char bei dem Hochhaus ein. Ihn begleitet ein Hausmeister, der kurzerhand das Schloss von Ruths Wohnungstür aufbohrt, nachdem die 52-Jährige erneut nicht auf Klopfen und Rufen reagiert. Vorsichtig betreten sie die Wohnung und schauen sich in den Räumlichkeiten um. Sie finden Ruth im Schlafzimmer. Die Frau liegt seitlich auf dem Boden in einer Lache aus geronnenem Blut. Eine Hand ruht auf ihrer Brust, nur noch einer ihrer Füße steckt in einem Hausschuh, der andere Pantoffel liegt mitten im Raum. Um Ruth herum sind Papiere, Zeitschriften und Münzen verstreut. Es dauert nur den Bruchteil einer Sekunde, bis allen Anwesenden klar ist, für Ruth May McCoy kommt jede Hilfe zu spät. Die Beamten können nicht sagen, ob die Raubmörder auch Geld entwendeten. Dafür spricht, dass sich in Ruths Wohnung nur Kleingeld findet. Sicher hingegen ist, dass die Täter mindestens den Fernseher, einen Schaukelstuhl und Ruths Telefon mitgingen ließen. Du erinnerst dich, dass die Beamten das Telefon hinter der Wohnungstür von Ruth hörten, als sie nach dem Notruf in den 11. Stock des Hochhauses gekommen waren? Das bedeutet, der oder die Täter müssen das Telefon entwendet haben, nachdem die Polizeibeamten am Abend des 22. April 1987 abgezogen waren. Die Vermutung liegt also nahe, dass der oder die Mörder sich noch in Ruths Wohnung aufhielten, als die Beamten vergeblich an Ruths Tür klopften und nach ihr riefen. Der Rechtsmediziner stellt später fest, dass die 52-Jährige viermal angeschossen worden war. Eine Kugel durchschlug ihre linke Schulter, eine weitere drang in den linken Oberschenkel ein. Eine dritte Kugel traf die rechte Seite ihres Bauches, durchbohrte die Leber und trat an der linken Bauchseite wieder aus. Die vierte und tödliche Kugel durchschlug ihren rechten Oberarm, drang in die Brust ein und durchtrennte auf ihrem zerstörerischen Weg die Lungenvene. Als Todesursache macht der Experte innere Blutungen aus. Der Rechtsmediziner vermutet, dass Ruth nicht sofort gestorben war. Aber wegen der Verletzung eines Hauptgefäßes in der Lunge glaubt er, dass die 52-Jährige keinen langen Todeskampf durchstehen musste. Wahrscheinlich hätte die Frau auch dann nicht überlebt, wenn sie schnellstmöglich medizinisch versorgt worden wäre. Vielleicht ist das ein kleiner Trost, wenn man es so nennen mag, dass der Abzug der Polizisten am Abend des Einbruches nicht ihr Todesurteil gewesen war, sondern ihre schweren Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar waren. Am 30. April 1987 wird Ruthie Mae McCoy bestattet. Auf dem Sterbebildchen, das an die Trauergäste während der Beerdigung verteilt wird, ist zu lesen, das Leben war hart für Ruthie Mae. In der Sozialbausiedlung ist die Nachricht vom Mord an Ruth McCoy nichts Außergewöhnliches. Schließlich kommt es hier jede Woche 2 bis 3 Mal zu Schlägereien bis zum Tode und Messerstechereien, die das Opfer nicht selten mit seinem Leben bezahlen muss. Nur 2 Tage, nachdem die Leiche von Ruth gefunden wurde, wird ein 40-jähriger Mann, der in einem der Reihenhäuser lebt, von unbekannten Tätern mit Fäusten und Tritten zu Tode geprügelt. Wiederum 3 Tage später beendet eine 25-jährige Bewohnerin eines der Hochhäuser den Streit mit ihrer 20 Jahre alten Kontrahentin, indem sie ihr ein Messer in die Brust stößt. Im Fall von Ruth gehen die Ermittler zunächst davon aus, dass die Frau ihren Mörder gekannt haben muss. Immerhin finden sich keine Spuren, die den Schluss zulassen, dass der Täter sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung der 52-Jährigen verschafft hatte. Erst nachdem sie die Wohnung der Toten genau unter die Lupe nehmen, machen die Beamten eine unglaubliche Entdeckung. Scheinbar hatten sich der oder die Mörder durch den Spiegel im Badezimmer aus Nummer 1108 durch die Wand Zutritt zur Wohnung ihres späteren Opfers verschafft. Die Bewohner der Sozialbausiedlung schocken die Umstände vom Mord an Ruth nicht. Wenn man miterlebt, wie Kleinkinder aus den Fenstern der Hochhäuser und Teenager in Fahrstuhlschächte gestoßen werden, entwickelt man gegenüber solchen Schreckensnachrichten wohl irgendwann eine Art Gleichgültigkeit. Was für Außenstehende wie ein Szenario aus einem Horrorfilm klingt, ist für die Mieter in den Hochhäusern keine Neuigkeit. Jeder weiß, dass man sich in dem rund 80 cm breiten Raum zwischen den Badezimmerwänden, der das Rohrsystem beherbergt, hin und her bewegen kann. Der Spalt ermöglicht es teilweise sogar, sich nicht nur horizontal, sondern sogar senkrecht zwischen den Wänden zu bewegen. Bei der Erbauung der Hochhäuser wurde Raum zwischen den Badezimmerwänden nebeneinander liegender Wohnungen gelassen, um anfallende Rohrarbeiten zu erleichtern. Zugang bekommen Handwerker, wenn sie die Spiegelschränke in den Badezimmern, die lediglich mit 6 Nägeln an der Wand befestigt sind, abmontieren. Die Spiegelschränke verdecken die Luken in der Wand, die den Handwerkern es ermöglichen, Reparaturen an dem Rohrsystem vorzunehmen. Aber nicht nur Handwerker nutzen die provisorisch versteckten Löcher in den Badezimmerwänden. Auch Verbrechern, wie zum Beispiel Drogendealern, bietet diese bauliche Gegebenheit ungeahnte Möglichkeiten. Manche übernehmen 2 benachbarte, leerstehende Wohnungen und verbinden sie, indem sie die Spiegelschränke in den Badezimmern abreißen. Damit schaffen sie sich einen optimalen Fluchtweg, falls die Polizei versuchen sollte, in eine der Wohnungen einzudringen. Durch die Luke können sie sich dann in die nebenliegende oder eine darunterliegende Wohnung schlängeln und von dort aus flüchten. Die Öffnung in der Wand ist so klein und der Spalt zwischen den Wänden so schmal, dass es den Beamten in ihren Uniformen und Waffenholstern unmöglich ist, die Verbrecher durch die Wände zu verfolgen. Der Spiegelschrank aus Apartment Nummer 1108 wird beschlagnahmt. Der Spiegelschrank von Ruth McCoy hingegen bleibt unauffindbar. An seiner Stelle klafft ein Loch in der Wand, durch das man die Rohre sehen und in das gegenüberliegende Badezimmer spähen kann, durch das ihre Mörder kamen. Unklar ist bis heute, ob sich Ruths Spiegelschrank zum Tatzeitpunkt überhaupt an der Wand befand. Tochter Renita behauptet, dass bereits im Jahr zuvor jemand in Ruths Wohnung eingebrochen war, indem er durch die Luke in der Badezimmerwand einstieg. Ihre Mutter habe Char den Einbruch gemeldet, doch niemand sei zu ihr gekommen, um den Spiegelschrank wieder an die Wand zu montieren. Eine Nachbarin, die bis Anfang April 1987 in dem Hochhaus wohnte, stützt die Aussage von Renita. Sie sagt, dass sie den Spiegelschrank noch zu Beginn des Jahres in Ruths Badezimmer an der Badewanne angelehnt gesehen habe. Ein Sprecher von Char wird später erklären, dass keine Aufzeichnungen darüber vorliegen, dass Ruth ihnen jemals einen Einbruch meldete. Für die Ermittler gilt es nun herauszufinden, wer Zutritt zu Apartment Nummer 1108 hatte. Sie stellen fest, dass die Miete für diese Wohnung bis zum Mai 1987 bezahlt worden war. Doch der eigentliche Mieter war schon längst ausgezogen und hatte die Räumlichkeiten verbotenerweise untervermietet. Keine Seltenheit in den Abbott Homes. Zwar finden sich keine Drogen oder andere verdächtige Utensilien mehr in den Zimmern, aber die Beamten wissen auch, dass die Untermieter 2 Tage lang Zeit hatten, Spuren, die auf illegale Machenschaften hindeuten, zu verwischen. Der Spiegelschrank im Badezimmer befindet sich an Ort und Stelle, doch auch hier vermuten die Ermittler, dass die Täter ihn einfach wieder anschraubten, um den Verdacht von sich zu lenken. Als erstes klicken bei dem 19-jährigen Edward Turner, der ebenfalls in der Sozialbausiedlung wohnt, die Handschellen. Der arbeitslose junge Mann hat keine Vorstrafen, wurde aber bereits schon mal wegen unrechtmäßigen Waffengebrauches auf Kaution freigelassen. Es dauert einige Wochen, bis die Polizei am 9. Juni 1987 einen weiteren Verdächtigen in Gewahrsam nimmt. Den 25-jährigen John Honduras, der im 9. Stock in einem der Hochhäuser wohnt. Der arbeitslose Honduras ist wegen Raubüberfällen und dem Besitz eines gestohlenen Fahrzeuges bereits vorbestraft. Der Mann versucht zwar, sich unter seinem Bett vor dem Polizisten zu verstecken, allerdings ohne Erfolg. Im Haus eines Kumpels der Tatverdächtigen können die Ermittler Ruths Schaukelstuhl und ihren Fernseher sicherstellen. Doch das Telefon der 52-Jährigen bleibt verschwunden. Aber welches Motiv könnte Edward Turner und John Honduras zu dem Raubmord getrieben haben? Die Ermittler vermuten, dass die beiden Männer möglicherweise mitbekommen hatten, dass Ruth 2 Monate vor ihrem Tod zu Geld gekommen war. Mithilfe eines Sozialversicherungsvertreters und Mitarbeitern von Mount Sinai hatte Ruth staatliche Unterstützung für physisch und psychisch kranke Menschen beantragt, kurz SSI. Für Ruth war das ein großer Schritt, der ihr mehr finanzielle Freiheit verschaffte. Bis dato lebte die 52-Jährige von allgemeiner staatlicher Unterstützung in Höhe von $154. Allein für ihre Miete gingen $46 drauf. Der restliche Betrag wurde von der Sozialbehörde aufgestockt. Mit der SSI hatte Ruth nun $340 monatlich zur Verfügung. Zudem wurde die SSI rückwirkend ab dem Datum der Antragstellung, in dem Fall ab September 1986, gezahlt. Und so erhielt Ruth Mitte Februar 1987 von der Sozialbehörde einen Scheck in Höhe von $1.979. Die Frau plante, einen Großteil des Geldsegens dafür zu verwenden, um aus dem 11. Stock des Hochhauses auszuziehen, das ihr noch immer fürchterliche Angst einjagte und ihrer psychischen Gesundheit nicht zuträglich war. Aber die 52-Jährige gönnte sich auch einen neuen Wintermantel und neue Kleidungsstücke sowie einige preiswerte Haushaltsgegenstände. Das blieb den anderen Bewohnern des Hochhauses nicht verborgen. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch Turner und Honduras davon Wind bekamen. Die Beamten glauben, dass die beiden Männer in der Wohnung von Ruth eine stattliche Geldsumme erwarteten. Doch nicht nur die Mörder hatten es vermutlich auf Ruths Geld abgesehen. Zahlreiche Prediger schrieben der 52-Jährigen und baten um Almosen. Ein Pfarrer aus Ohio bot Ruth zum Beispiel an, ihr eine kleine Flasche mit Wasser aus dem Jordan zu schicken. Natürlich gegen eine Geldspende. Vernita versuchte mehrmals ihrer dickköpfigen Mutter begreiflich zu machen, dass sie ihr Geld an Betrüger verschwendete, doch ohne Erfolg. Die Ermittlungen in dem Fall der ermordeten Ruth waren langwierig. Es dauert fast 3 Jahre, bis den Tatverdächtigen im März 1990 der Prozess gemacht wird. Der Hauptzeuge der Staatsanwaltschaft ist ein junger Mann namens Tim Brown. Einen Tag, nachdem die Leiche von Ruth entdeckt wurde, erzählte Tim Brown der Polizei, dass er die meiste Zeit am Tag des Mordes im Apartment Nummer 1108 verbracht habe. Zunächst sei er mit seinem Freund Flurney allein gewesen, bis gegen 20 Uhr Honduras, Turner und ein weiterer Kumpel namens Beau dazugestoßen seien. Sie hätten herumgesessen und Musik gehört, bis Beau mit Honduras ins Badezimmer gegangen sei und ihm sagte, dass man durch eine Öffnung hinter dem Spiegelschrank in die Nachbarwohnung eindringen könne. Das soll, nach Browns Aussage, allerdings erst gegen 23.30 Uhr gewesen sein und deckt sich somit nicht mit der Uhrzeit, an dem die Notrufe bei der Polizei eingingen. Nachdem Beau und Flurney Apartment Nummer 1108 verlassen hatten, seien Honduras und Turner in das Badezimmer gegangen und hätten den Spiegelschrank von der Wand abmontiert, bevor Honduras auf das Waschbecken stieg und durch das Loch in das Badezimmer von 1109 kroch. Honduras sei davon ausgegangen, dass sich niemand in der Nachbarwohnung aufhielt. Brown habe dann eine Frauenstimme gehört, die rief, wer ist da, bevor er durch das Loch in der Wand sah, wie Hondras aus Ruths Badezimmer in ihre Wohnung rannte. Kurze Zeit später habe es an der Tür von 1108 geklopft. Als Brown öffnete, habe Hondras davor gestanden und ihn gebeten, ihm seine Jacke zu geben, die er sich um seinen Kopf wickelte, bevor er zurück in 1109 ging. Brown sei zurück in das Badezimmer geeilt, wo er sah, wie sich nun auch Turner durch das Loch in Ruths Wohnung schlängelte. Dann habe er 4 Schüsse gehört. Es dauerte einige Minuten, bevor Hondras und Turner Ruths Wohnung durch die Eingangstür verlassen hätten. Bei sich hätten sie einen Schaukelstuhl und einen Fernseher gehabt. Mit den Worten, wir sind weg, Mann, wir sehen uns später, hätten sie den 11. Stock verlassen. Einige Stunden später seien die beiden Männer aber zurückgekehrt, um die Patronen in Ruths Wohnung einzusammeln und den Riegel an der Eingangstür umzulegen, damit diese unverschlossen sei. Auch das passt nicht zu der Tatsache, dass die Polizei die Tür verschlossen vorfand und sich ja deshalb keinen Zutritt verschaffen konnte. Neben den Widersprüchlichkeiten in seiner Aussage ist Brown aber ohnehin kein idealer Zeuge. Der Mann ist ein verurteilter Drogendealer, der zum Zeitpunkt des Prozesses gegen Hondras und Turner mal wieder eine Haftstrafe absitzt. Zudem hatte er bei seiner ersten Befragung zum Mord an Ruth gesagt, dass er und Flurney den Abend des 22. April 1987 und den Großteil des darauffolgenden Tages in einer Lounge im Westen der Stadt verbracht hätten. Flurney sagte aus, dass sie die Nacht im Haus eines Freundes verbrachten, während Brown behauptete, die beiden Männer hätten in einem Motel übernachtet. Erst als die Ermittler Brown und Flurney auf die Unstimmigkeiten in ihren Aussagen ansprachen, gaben sie zu, dass sie sich in der Nacht, in der Ruth ermordet wurde, in der Wohnung 1108 aufgehalten hatten. Die Staatsanwaltschaft soll schnell feststellen, dass Brown als Hauptbelastungszeuge völlig ungeeignet ist. Vor Gericht behauptet er nun, dass er seine Aussage nur gemacht hatte, weil die vernehmenden Beamten ihm Gewalt angedroht hätten. Wenn er nicht sage, dass Hondras und Turner durch die Wand in Ruths Wohnung eingedrungen seien, dann würden sie ihn wegen Beihilfe zum Mord an der 52-Jährigen vor Gericht zerren. Letztendlich brauchen die Geschworenen weniger als 4 Stunden, bevor sie mit ihrem Urteil zurück in den Gerichtssaal kehren. Sie befinden die Angeklagten für nicht schuldig. Hondras und Turner werden aus dem Gefängnis entlassen. 1992 erscheint der Horrorfilm Candyman, der auf der Kurzgeschichte The Forbidden von Clive Barker beruht und sich scheinbar auch von dem Mord an Ruth May McCoy inspirieren ließ. Die Protagonistin ist eine Studentin, die urbane Legenden erforscht. Vor allem die Sage von Candyman hat es der jungen Frau angetan. Wenn man seinen Namen 5-mal in einen Spiegel sagt, erscheint Candyman mit seiner Hakenhand und schlitzt einen auf. Der Film beginnt mit der Geschichte über eine Bewohnerin namens Ruthie Jean, die eine Nachbarin namens Anne Marie McCoy hat. Ruthie Jean alarmiert den Notruf, wird aber von dem Disponenten nicht ernst genommen. Später findet man dann ihre aufgeschlitzte Leiche. 37 Jahre sind vergangen, seit Ruthie Mae McCoys Pläne, alles für ein besseres Leben zu tun, an jenem Aprilabend durch 4 Schüsse zerstört wurden. Bis heute ist der Mord an der 52-Jährigen ungesühnt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.